Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Christian Lindner ist wieder da und das freut mich sehr. Er ist das dritte Mal in diesem Podcast zu Gast, aber das erste Mal, das ist sozusagen eine Premiere, das erste Mal nicht als Bundesfinanzminister.
Herr Heider, das kann ich mir nicht vorstellen.
Das ist so.
Echt? Ja. Wie lange gibt es den Podcast?
Diesen Podcast seit 3 Jahren, also seit es die Regierung gibt, seit 3 Jahren. Also davor waren Sie schon mal öfter da, aber in diesem Podcast tatsächlich. Und ich habe mal jetzt nochmal geguckt, Sie haben mir viele Interviews gegeben zuletzt und habe festgestellt, dass die am häufigsten Ihnen gestellte Frage ist, wie geht es Ihnen? Und ich wollte mal fragen, wie sich dieses, wie geht es Ihnen, wie Sie das im Zeitverlauf nach dem 6. November, Sie das verändert hat?
Mit einer politischen Veränderung arrangiert man sich und dann stellt man fest, sie hat nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile. Und jetzt würde ich die Frage, wie geht es Ihnen, beantworten mit: Sorgen Sie sich nicht um mich, sondern besser ums Land.
Und wann musste man sich um Sie sorgen? Kurz danach?
Ja, also wenn Sie mit jemandem hunderte Stunden zusammen verhandeln und das meistens kollegial tun und dann hören Sie von diesem Gegenüber plötzlich öffentliche Charakterstudien, die gelinde gesagt überraschend sind, dann lässt selbst mich das nicht kalt. Dennoch bin ich mit der politischen Situation, wie sie entstanden ist, klargekommen. Olaf Scholz hat mich ja ultimativ aufgefordert, zu akzeptieren, dass es keine andere Wirtschaftspolitik mit ihm gibt und dass ich 15 Milliarden Euro Schulden an der Schuldenbremse vorbeimachen soll. Und als ich gesagt habe, das geht nicht, dann wurde ich entlassen. Das war für mich jetzt allerdings keine Tragödie.
Wobei Sie sahen dass tatsächlich, da kam zum ersten Mal, hätte ich nicht gedacht, dass ich so ein Gefühl entwickle, für einen Politiker so ein bisschen Mitleid, als sie beim Bundespräsidenten waren. Weil waren Sie angegriffen da oder waren
nein,
Sie?
Nein. Nein, nein. Ich war in der unmittelbaren Zeit danach, also nicht angegriffen, aber doch berührt, wie öffentlich über mich als Person von jemandem gesprochen wird, mit dem ich eben intensiv zusammengearbeitet habe.
Weil Sie auch sehr gerne, das haben Sie gesagt, weil Sie waren extrem gern Bundesfinanzminister, ne?
Ja, aber würde ich anders beschreiben, denn schon im Sommer hat die FDP die Entscheidung getroffen, wir brauchen eine Neuausrichtung der Wirtschafts- und Finanzpolitik. So wie die Ampel es jetzt macht, geht es nicht weiter. Nichts tun ist auch keine Option angesichts der sich zuspitzenden Wirtschaftskrise. Und wenn das nicht möglich ist in der Ampel, dann sollten Neuwahlen herbeigeführt werden, am besten so wie 2005 Gerhard Schröder. Das heißt also insofern mit dem Verlust des Amtes, damit war ich, das war okay, weil ich ja selber gesagt habe, unter den Bedingungen, wie Olaf Scholz und wie Rot-Grün das wollen, unter den Bedingungen würde ich es auch nicht fortsetzen wollen, sondern nur unter anderen Bedingungen. Aber der Umgang war jetzt einfach überraschend. Wie gesagt, wenn man so lange, so intensiv, so viele, wirklich hunderte Stunden zusammen ist und dann bekommt man so eine Charakterstudie. Naja, aber auch das ist Politik.
Ja, aber das ist überraschend. Ich glaube, es war für alle überraschend, auch für die Olaf Scholz gut kennen. Ich habe ihn noch nie so erlebt. Ich habe, glaube ich, ein einziges Mal erlebt, dass Olaf Scholz über einen Mitarbeiter so gesprochen hat, wie er über Sie gesprochen hat.
Ich habe mich jetzt nicht als Mitarbeiter gesehen.
Nein, aber über einen Mitarbeiter, über einen anderen Mitarbeiter so gesprochen hat. Was mich interessieren würde, wie läuft das eigentlich? Also, man geht zum Bundespräsidenten, kriegt die Entlassungsurkunde, dann wird man noch einmal zum Finanzministerium zurückgefahren, darf sein Büro ausräumen, verabschiedet sich von seinen Mitarbeitern. Wie läuft sowas rein praktisch?
Ich war nach meiner Erinnerung, jetzt muss ich aber, also ohne Gewehr, ich habe jetzt nicht meinen Kalender genau vor Augen, aber nach meiner Erinnerung war ich vor der Übergabe der Entlassungsurkunde beim Bundespräsidenten im Finanzministerium und habe mich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die besonders eng mit mir zusammengearbeitet haben, verabschiedet. Aber die öffentliche Verwaltung ist hocheffizient. Also als ich da war mein Büro schon besenrein. Und die paar wenigen Dinge, die ich hatte, gepackt.
Dann in so einem Karton, oder?
Die sind dann von Mitarbeitern in die Parteizentrale gebracht worden. Ich habe aber auch sehr wenig, muss ich sagen. Ich habe nie eigene Akten geführt, sondern immer mit denen des Hauses gearbeitet, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ministerium zusammengewirkt und nicht so eine Separatverwaltung aufgebaut. Das meiste waren also so Erinnerungsstücke und Geschenke von Besuchen bei der Bundeswehr oder beim Zoll.
Krass, dann ist man, das geht dann. Und dann ist die Sicherheitsbeamten, die tauschen sich dann auch aus? Oder haben sie als FDP-Vorsitzender genau die gleiche Sicherheitsstufe wie als Bundesfinanzminister?
Ich weiß nicht, ob ich darüber öffentlich sprechen darf, aber ich tue es mal einfach. Das ist bei mir so, dass bei öffentlichen Veranstaltungen jetzt im Wahlkampf geschaut wird, was los ist. Und privat hatte ich auch als Finanzminister in der Regel niemanden dabei, in der Regel, sondern da bin ich auch ganz normal wie jetzt selbst mal, was weiß ich, Samstag zum Recyclinghof gefahren, einkaufen gefahren, spazieren gewesen oder so.
Fast eine Schlagzeile, Christian Lindner fährt zum Recyclinghof.
Ja. Viele. Was haben Sie für eine Vorstellung, wie mein Leben ist?
Nein, das ist ja, nein, ich meine, das ist fast schon eine Annäherung an die Grünen, kleiner Spaß. Viele Leute.
Das weiß ich nicht, weil die Verpackungen von Online-Bestellungen, die ich da entsorge, ob das die Grünen so doll finden.
Ja, wenigstens entsorgen sie sie und tun sie nicht in Restmüll.
Okay.
Das ist doch irgendwie schon mal gut. So. Viele sprechen über das Thema und fragen sich, Christian Lindner, Robert Habeck, Olaf Scholz, das sind die drei entscheidenden Gesichter der Ampelregierung und die haben diese Ampelregierung irgendwie nicht zu Ende gebracht. Und fragen sich, warum treten die nicht zurück und warum treten die wieder an? Und in so Gesprächen habe ich jetzt festgestellt, dass ich dann immer sage, na klar, man tritt nicht zurück, weil was passiert, wenn man zurücktritt? Dann kann man in der Politik ja nichts mehr erreichen. Für mein Lieblingsbeispiel ist da Friedrich Merz. Also wahrscheinlich jeder andere Mensch wäre, wenn er zweimal kandidiert, um Parteivorsitzender zu werden. Ich weiß nicht, ob sie ein drittes Mal angetreten wären, wenn sie zweimal verloren hätten. Wahrscheinlich nicht. Aber Friedrich Merz ist nur deshalb Kanzler, weil er das dritte Mal angetreten ist. Will damit sagen, ich würde gerne mit Ihnen über den Sinn und Unsinn von Rücktritten in der Politik sprechen. Meine These ist, wenn man in der Politik was werden will, dann darf man doch eins auf keinen Fall jemals machen, nämlich zurücktreten.
Also ich bin schon mal zurückgetreten.
Das stimmt, als Generalsekretär?
Ja, und ich habe auch schon mal Nein gesagt zum Amt des Finanzministers 2017 bei Frau Merkel, weil unter den damaligen Bedingungen Merkel, Jamaika, das wäre eine Art Schwarz-Grün gewesen. Und deshalb ging es damals nicht. Also insofern, dass man sich entscheiden kann, auch einen politischen Weg nicht weiter fortzusetzen, das finde ich normal. Und letztlich ist es in der Ampel hier genauso ja gewesen. Wir haben gesagt, im Sommer auch in Aussicht gestellt, Wirtschaftswende im Herbst der Entscheidungen oder es muss eine neue Dynamik geben, was bedeutet, Bürgerinnen und Bürger müssen die Richtungsentscheidung treffen. Bezogen auf die Ampel und die drei Gesichter, da wird sich jeder im Recht fühlen. Olaf Scholz sagt, nein, wir müssen meine Art der Politik machen. Robert Habeck sagt das. Die beiden sind sich da auch sehr nah, rot-grün. Also eher mehr Staat und Schuldenbremse aufheben und Subventionen zahlen und so weiter. Und ich fühle mich auch bestätigt in meiner wirtschaftspolitischen Grundauffassung, dass wir Bürokratie abbauen müssen, dass wir eine weniger ideologische Klimapolitik brauchen, dass wir die Steuerlast senken müssen, von der Überstunde über den Grundfreibetrag bis zum Solidaritätszuschlag. Und dass wir das machen müssen, indem wir den Staat schlanker machen, weil er hat ja genug Geld. Und so fühlen sich beide Seiten im Recht. Die Ampel kam dann nicht mehr zusammen, weil beide Seiten sagten, da lang. Und die andere Seite sagte, nein, da lang nicht. Und deshalb entscheiden es jetzt die Bürgerinnen und Bürger.
Aber alle drei sind doch für sich zu der Überzeugung gekommen, ich muss da drin bleiben, weil ich es gut kann, weil ich es besser kann als andere. Deshalb bleibe ich. Weil sonst würde man, wenn man das Gefühl hätte, ich kann es eigentlich nicht besser als andere, würde man es ja nicht mehr machen. Wobei also Olaf Scholz hat auch mal gesagt, jetzt im Interview gerade neulich bei uns, er hat tatsächlich kurz mal drüber nachgedacht, ob er nochmal antritt.
Das kann ich für mich auch sagen, dass ich mich geprüft habe. Ich war ja das eines der drei Gesichter der Ampel, die im Übrigen auch nicht nur Schlechtes gemacht hat. Also Startchancenprogramm bei den Schulen, die Steuerentlastungen, Rückkehr zur stabilitätsorientierten Finanzpolitik. Da gab es ja schon einiges, wo ich auch sagen würde heute, das ist gelungen. Aber die Herausforderungen, die wir jetzt haben, mehr Konsequenz bei der Migration und vor allen Dingen die Wirtschaft wieder in Fahrt bringen, da sind wir nicht zusammengekommen. So, ich habe mich jedenfalls geprüft, das wollte ich ausführen. Du warst eines der Gesichter der Ampel. auch mit schlechten Umfragewerten der FDP. Mhm. Du hast auch zu verantworten die Entscheidung, wenn keine neue Politik, dann auch Neuwahlen. Mhm. Wie man jetzt sieht, ist das nicht unbedingt populär, auch wenn die Ampel sehr unbeliebt war. Und dennoch habe ich für mich gesagt, ich gebe nicht auf, sondern kämpfe für diese Politik, weil nach meiner Einschätzung die Bereitschaft, im Zweifel sogar auf ein Amt zu verzichten, habe ich ja, Finanzminister, darauf zu verzichten, die Bereitschaft einer Partei auf Regierungsmacht zu verzichten, weil sie sagt, es geht in die falsche Richtung, das könnte ja auch wieder eigentlich der Beginn von Glaubwürdigkeit sein und auch Zutrauen der Bürgerinnen und Bürger, diese Kraft zu wählen. Und das war für mich die Abwägung zu sagen, ich kämpfe weiter.
Das ist dieser Punkt, den auch Angela Merkel in ihrer Biografie, haben Sie die schon gelesen eigentlich? Oder reingelesen?
Teilweise.
Ja. Okay. Ich habe noch nicht richtig reingeguckt. Ist sie wirklich so, also so, muss man sich anstrengen, sie zu lesen? Also jemand hat gesagt, sie schreibt, wie sie spricht und das hörte sich nicht wie ein Kompliment an.
Ich habe das, was ich gelesen habe, mit großem Interesse gelesen. Für manche wird es vielleicht, ich will jetzt nicht keine Rezension machen, es ist jedenfalls ein Dokument der Zeitgeschichte, diese Biografie. Und deshalb für mich als historisch-politisch interessierten Mensch war das ein Pflichtkauf sozusagen.
Das und da drin kam auch dieses Thema mit dem Machtwillen, und, ne? Dass ja. der Machtwillen halt entscheidend ist. Und muss man das nicht den Leuten auch mal draußen sagen, pass mal auf, um in der Politik was zu werden? Da brauchst du diesen maximalen Machtwillen und auch die Fähigkeit, Niederlagen und weiterzumachen. Sonst endest du so wie Annegret Kramp-Karrenbauer, die bei der erstbesten Gelegenheit das Handtuch geschmissen hat.
Ich sage ja nichts Schlechtes über Kolleginnen und Kollegen. Ja,
aber sie können es über den Machtwillen sagen,
aber, genau. Ja, der nicht gesteuerte Machtwille, ohne eine inhaltliche Dimension zu haben, also in der Sache etwas zu wollen, den finde ich falsch. Und hätte ich der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. So heißt es, glaube ich, in der Bibel. Damit will ich zum Ausdruck bringen, der Machtwille, der nicht gerichtet ist auf etwas, was man wirken will, wird doch sofort von auch den Bürgerinnen und Bürgern identifiziert als nur selbstbezogen.
Wobei das würde man, glaube ich, bei keinem der dreien unterstellen, oder? Dass sie das um des Machtwillens alleine, also so wie ich, Scholz kenne ich ja sehr gut, Habeck so ein bisschen, die verbinden das immer auch mit einer Idee dahinter. Mhm. Deshalb ist ja auch die Ampel gescheitert, unter anderem. Ja. Weil die Ideen unterschiedlich waren.
Lassen wir das in jedem Fall so stehen. Das stimmt nämlich, die Ideen waren sehr unterschiedlich, wohin das Land soll. Und ja, jetzt entscheiden das die Bürgerinnen und Bürger, in welche Richtung es weitergeht.
Noch einmal kurz Sinn und Unsinn von Rücktritten. Ich habe mich dann gefragt, das ist der Reflex in dem politischen Betrieb, als das mit dem D-Day und so weiter Papier passierte, dass dann irgendjemand die Verantwortung übernehmen muss und zwei Leute dann zurückgetreten sind. Muss das wirklich sein oder kann man nicht mal sagen, okay, das war jetzt ein Fehler, das war vielleicht nicht schlau, aber derjenige hat so und so viele Jahre gute Arbeit gemacht. Warum muss dieser Reflex dann bedient werden?
Das hat der Generalsekretär Bijan Dirsaray selbst so entschieden. Warum? Er hat unwissentlich die Öffentlichkeit falsch informiert und wollte dann sich nicht einer Debatte aussetzen. Hat er das vielleicht doch absichtlich gemacht und hat dann entschieden, okay, dann gebe ich lieber das Amt ab, um den Schaden zu reduzieren. Das ist der Hintergrund dessen. Und klar, das ist eine große Debatte. Daran entzündet sich ja eine Machtauseinandersetzung, eine Auseinandersetzung über die Deutung des Ampel aus. Und ich kann nur sagen, die historischen Tatsachen sprechen ja für sich. Das Papier, das dann verfasst worden ist in der Parteizentrale, war ja gerade kein Drehbuch für ein Koalitionsaus, sondern es waren die Überlegungen, was passiert nach einem Regierungsende. Tatsächlich kam aber ein völlig anderes Ende ja zustande, nämlich mein Vorschlag, wir können ja gemeinsam Neuwahlen machen oder wenn wir verständigen uns auf neue Politik und dann wurde ich entlassen. Also völlig anders als das, was da vorbereitet wurde.
Umso mehr stellt sich auch die Frage, musste das sein? Muss man nicht mal, also
anderes, wie gesagt, anderes der Grund, Beispiel. Der Grund war ja nicht die Existenz des Papiers, sondern dass er unwissentlich die Öffentlichkeit falsch informiert hat. Das war der Grund, das Papier nicht.
Genau.
Und weil ich jetzt gar nichts über das Papier sagen will, weil es politisch nicht bedeutsam war, weil auch unsere politische Richtung ja, wie ich jetzt mehrfach in diesem Gespräch schon angedeutet habe, eine andere war.
Haben Sie übrigens damals auch in dem letzten Mal hier, haben Sie das eigentlich auch so gesagt, wenn sich da nichts tut, dann musste man zuhören und sagen, wenn sich da nichts tut, wirtschaftspolitisch, dann kriegen wir eine neue Dynamik da rein. Was soll die Dynamik sein? Die Dynamik ist ja dann nicht, dass wir irgendwie so.
Natürlich.
Ja. Wenn man jetzt anguckt gerade, hat man den Eindruck irgendwie, und das würde mich interessieren, das verhakt sich und alle gegen alle und einer gegen alle. So, und jetzt haben Sie zuletzt auch noch mit Friedrich Merz so eine kleine Kapellage gehabt irgendwie. Hm. Oder haben Sie es gar nicht so empfunden?
Was heißt Kapellage?
Weil er hat irgendwie, glaube ich, bei Sandra Maischberger dann gesagt, er sei entsetzt über das, was Sie gesagt hätten, über ein bisschen mehr das und dieses Wagen.
Es ist doch okay, wenn politische Unterschiede rausgearbeitet werden. Damit habe ich kein Problem. Das fasst mich nicht.
Persönlich, das wäre meine Frage. Ist es wie im Sport am Ende, dass sozusagen man immer ist auf dem Feld und dann gibt es richtig und jeder will gewinnen und wenn das Spiel zu Ende ist, dann verstehen sich eigentlich alle Beteiligten wieder ganz gut?
Nein, das stimmt nicht, weil auch im Sport gibt es ja brutale Fouls, wo man sich danach eben nicht mehr gerne auf ein Bier trifft nach dem Fußballspiel. Aber das, was Friedrich Merz gesagt hat, das war kein Foul, sondern es war seine Meinung. Um was ging's? Ich habe gesagt, Deutschland ist in einer Situation, wir können nicht so weitermachen wie die letzten 10 Jahre, sondern wir brauchen grundlegende Veränderungen, müssen ganz grundlegend an die Bürokratielast ran, ganz grundlegend an unserem Arbeitsmarkt was tun, dass sich Arbeit auch individuell lohnt, dass es Anreize gibt, dass die Leute Lust haben auf die Überstunde, dass Menschen auch aus eigenem Antrieb sagen, ich will länger arbeiten, müssen ganz grundlegend unsere Klima-Energiepolitik verändern. Stichwort da, auf das europäische Ziel von 2050 Klimaneutralität wechseln statt 2045 in Deutschland. Bringt nämlich für die Erderwärmung nichts, weil da nur in Polen mehr CO2 ausgestoßen werden darf, weltweit also nicht eingespart wird. Wir machen nur unseren Wirtschaftsstandort brüchig. Also ganz grundlegende Veränderungen und Deutschland sollte nicht so arrogant sein zu sagen, dass wir nicht von anderen lernen können. Der Milei ist ein gewählter Politiker, der den Mut hat, sein runtergewirtschaftetes Land jetzt zu verändern.
Indem er unter anderem 50.000 Staatsdiener vor die Tür gesetzt hat?
Und dadurch jetzt in der Tat seine Staatsfinanzen auch stabilisiert hat.
Was aber trotzdem kein Modell für Deutschland wäre, oder doch?
Wir haben eine ganz andere Situation als Argentinien, aber wir haben auch Bedarf zu Disruption. Wir sind kein Modell mehr für die Welt, sondern wir sind teilweise abschreckend. Mindestens werden wir belächelt, weil wir es geschafft haben, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt in eine Situation zu bringen, wo es seit 2019 kein Wachstum mehr gab. Und das werden die Menschen, wenn sich das nicht ändert, in den nächsten Jahren bei ihrem individuellen Lebensstandard merken.
Merken Sie ja jetzt schon.
Sie merken es jetzt schon, aber das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was wir an gesellschaftlichem Wohlstandsverlust haben werden.
Man merkt es daran, dass die Grünen sagen, auf die Frage, was ist für Sie das entscheidende Wahlkampfthema? Natürlich werden alle sagen, die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Und dann kommt aber als zweites nicht der Klimaschutz, sondern die Bezahlbarkeit des Lebens.
Ja,
und das merkt man jetzt schon, wenn man sagt, okay, ich kann viele Dinge einfach gar nicht mehr bezahlen.
Ja, und aus dem Grund sagen wir ja eine Wirtschaftswende, wenn nämlich eine Gesellschaft insgesamt Wachstum hat, also wenn was dazu kommt, dann steigen auch Löhne, dann steigen Renten, dann steigen Staatseinnahmen. Und das ist der Kern auch der Auseinandersetzung. Auf welchem Wege schaffen wir es, dass Deutschland wieder wirtschaftlich erfolgreich wird? Weil das die Voraussetzung ist für alles, was wir an sozialen Ideen und an ökologischen Vorhaben haben.
Wir sind darauf gekommen, auf die Frage sozusagen, eigentlich ist es wie im Sport oder nicht? Also Sie sagen, nee. Also es ist eine harte Auseinandersetzung, gerade in Wahlkämpfen. Und danach aber sind Sie jemand, der sowohl mit Friedrich Merz als auch mit Robert Habeck als auch mit Olaf Scholz wieder ganz normal spricht? Oder ist da jetzt bei Habeck und Scholz was zerbrochen?
Ich habe mit Robert Habeck unverändert einen regelmäßigen Austausch. Er hat ja übrigens auch gesagt, dass es noch Einigungsmöglichkeiten gegeben hätte. Robert Habeck hat öffentlich gesagt, dass das ultimative Bestehen auf Aufheben der Schuldenbremse durch Herrn Scholz nicht alternativlos war, sondern dass es andere Lösungsmöglichkeiten gegeben hätte. Das fand ich fair, dass er so differenziert das in die Öffentlichkeit getragen hat. Während andere diese Differenziertheit aus Motiven, die ich einschätzen kann wegen der aktuellen Kampagnen, das nicht hatten. Also insofern, nee. Also ich bin
also mit,
auch, ich
mit Scholz ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, klingt so ein bisschen, das ist jetzt ist ein schwieriges Verhältnis. Obwohl ja gleich auf sie wieder, man kennt, so wie ich Scholz kenne, ist ja jemand, der vergisst solche Sachen nicht, aber der ist ja nicht besonders nachtragend. Oder haben Sie dann den anderen Eindruck? Also der,
ich was weiß, sollte er denn nachtragen?
Nein, nachtragen im Sinne von, er hat ja den Eindruck von Ihnen gehabt, dass Sie Dinge gemacht haben, die ihm nicht gefallen haben. Mhm. Da könnte er jetzt ja aus seiner Sicht...
Hätte ich auch eine lange Liste, ja. Aber ich habe gar kein Interesse daran, dass alles, was da war, so öffentlich aufzuarbeiten, weil im Zweifel ist das für die Bürgerinnen und Bürger auch vollkommen irrelevant. Denn wir sprechen darüber, wie kann man sein Leben leisten, wie sicher ist der Job, kann ich meine Tochter, meinen Sohn abends auf die Straße oder zum Bahnhof gehen lassen oder muss ich Sorge haben, dass die nicht sicher sind. Das sind doch die Themen, die im Land jetzt entschieden werden müssen. Und nicht das bilaterale Verhältnis von Spitzenpolitikern.
Das stimmt. Haken wir mal den Scholz-Aspekt ab, weil mich das sehr, sehr fasziniert immer, dass die SPD tatsächlich davon ausgeht, ich bin auf Ihre Einschätzung gespannt, davon ausgeht, dass sich 2021 wiederholt. Mhm. Also die Strategie der SPD ist ja, Olaf Scholz überholt Friedrich Merz noch in den nächsten Wochen und wird dann Kanzler einer großen Koalition unter SPD-Führung zum Beispiel. Was sagen Sie dazu?
Wenn ich mir den jüngsten Vorstoß von Herrn Scholz ansehe, dass jetzt der Mehrwertsteuersatz für Lebensmittel reduziert werden soll, eine Wende, das hat die SPD auch schon mal anders gesehen, dann kann ich nur sagen, das bringt kein Wachstum, das sichert keinen Job, das stärkt nicht unseren Wohlstand. Das ist rein Verteilungspolitik. Also da wird verteilt. Man könnte sagen, Freibier für alle. Aber was wir brauchen, ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger spüren das auch, ist eine Politik, die wieder das Erwirtschaften des Wohlstands in den Vordergrund stellt, weil auch erst danach verteilt werden kann. Wie gesagt, durch den aktuellen Vorschlag, ich finde den geradezu entlarvend, zeigt sich keine Idee für Wachstum, keine Idee für Jobs, keine Idee, wie die Löhne steigen können. Denn die Voraussetzung dafür ist, dass überhaupt wir auf den Weltmärkten wieder erfolgreich sind.
Heißt also, Sie glauben nicht an diese
Idee? Ich glaube das nicht. Auch in anderen wichtigen Fragen, wie etwa der Migrationspolitik, sehe ich da keine Bewegung. Übrigens weder bei SPD noch bei Grünen.
Und aus Ihrer Sicht ist es ja auch so wahrscheinlich, dass Sie sagen, nach den Erfahrungen nach der Wahl mit SPD und Grünen nochmal eine Koalition.
Eine Ampel ist ausgeschlossen.
Ampel ist ausgeschlossen. Zusammenarbeit mit der SPD ist wahrscheinlich auch ausgeschlossen. Grüne weiß man nicht.
Eine Ampel ist ausgeschlossen. Genau. Alles andere klärt sich, wenn man Wahlprogramme sieht. Wir werden im nächsten Jahr als FDP sicherlich noch eine koalitionspolitische Einordnung machen, aber dann auf der Basis von Wahlprogrammen und nicht auf der Basis jetzt von irgendwelchen zwischenmenschlichen Geschichten. Aber ich jedenfalls sehe nicht, dass die brennenden Themen so befriedigend von SPD und Grünen plötzlich beantwortet werden würden, dass es da eine Chance gibt auf eine Wiederwahl von Herrn Scholz. Denn was würden die jetzt denn grundlegend anderes machen? Man sieht mehr verteilen, mehr Schulden, in der Migrationspolitik nicht die Konsequenz und Kontrolle, die wir brauchen, damit wir wirklich das Sicherheitsgefühl der Menschen ansprechen können. Ich bin ja wirklich ein Anhänger einer weltoffenen, vielfältigen, toleranten Gesellschaft. Aber die Voraussetzung genau für das, Weltoffenheit, Toleranz und Vielfalt, ist, dass wir wissen, wer hier ist und entscheiden, wer darf bleiben und wer muss gehen und das auch durchsetzen können. Und das war mit SPD und Grünen nicht in so weit möglich, wie unser Land das braucht. Und deshalb bei diesen drängenden Fragen sehe ich nicht, dass Herr Scholz Teil der Lösung ist.
Ihr Wahlziel ist, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht, also das erste Wahlziel ist natürlich über 5% zu kommen, oder sagen Sie, das ist ja sicher.
Ja, aber das ist immer das Basisziel.
Ist immer bei den Liberalen so? Oder fühlt es sich so ein bisschen wie damals an, als Sie wieder in den Bundestag einziehen wollten? Wobei, da stellte sich die Frage nicht, ne? Vor der Wahl.
Es fühlt sich gerade an wie 2012. Mhm. 2012, bei meiner ersten Spitzenkandidatur in Nordrhein-Westfalen, bin ich 60 Tage vor der Wahl Spitzenkandidat geworden. Der Landtag war damals aufgelöst worden, übrigens wegen der FDP. Mhm. Wir haben dem Haushalt der rot-grünen Minderheitsregierung nicht zugestimmt, wegen, halten Sie sich fest, zu hoher Schulden. Und das war 60 Tage vor der Wahl. Und dann haben wir eine Kampagne gemacht, eine Wahlkampagne, lieber neue Wahlen als neue Schulden. Mhm. Und wir standen am Tag, als der Landtag aufgelöst worden ist, bei 2-3%. Und sind dann innerhalb von 60 Tagen von 2-3 auf, ich glaube, 8,5% gestiegen. Und so fühlt sich das jetzt auch an. Also man muss alles geben, mit sehr klar sein in den Positionen. Ist keine Zeit für Schleiertänze oder taktische Zurücknahme, sondern maximale Klarheit, was man denkt, damit die Leute wissen, woran sie sind und damit diejenigen, die das gut finden, sie auch erkennen. Mhm. Sonst kann man ja immer schon mal so ein bisschen, soll ich sagen, eleganter sein oder andeuten oder sich Dinge offen lassen. Das funktioniert nicht, wenn du sagst, ich brauche eine Aufholjagd.
Also sagen Sie auch, wenn jetzt einige Leute sagen, das ist eine Existenzfrage für die FDP, jede Wahl ist für die FDP eine Existenzfrage?
Jede Bundestagswahl? Jede Wahl ist für jede Partei eine Existenz.
Naja, für die CDU im Zweifel nicht. Also die Frage, ob sie reinkommen, stellt sich nicht.
Ja, aber es ist trotzdem so, dass niemand in eine Wahl geht und schon irgendwie Stimmen mitbringt. Sondern, ne, also es gibt nicht so ein Stimmdeputat, das man hat, sondern bei jeder Wahl wird neu entschieden. Bei jeder Wahl tritt jede Partei neu an und muss um die Wählerinnen und Wähler werben. Das ist bei uns auch so.
Ziel aber Regierungsbeteiligung tatsächlich, sonst macht man das
sicher.
Nicht.
Ja, sicher ist das das Ziel. Und ich sehe
da. Und das
da
geht
auch,
ja da nicht nur mit der CDU, muss man sagen. Das wäre sozusagen Ihre.
Ich gehe davon aus, dass mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der nächste Kanzler Friedrich Merz ist. Das ist aber unerheblich. Warum? Mhm. Das meine ich weniger böse, als es klingt, aber die CDU nimmt immer die Farbe ihrer Koalitionspartner an. Mhm. Während der Zeit von Frau Merkel hat die CDU quasi das Programm der SPD aufgesaugt. Käme jetzt Schwarz-Grün, würde die CDU das Programm der Grünen aufsaugen. Und
das der FDP haben Sie damals auch aufgesaugt?
Auf jeden Fall dazu können wir gleich gerne, aus der Merkel-Biografie ist da Interessantes zu lesen, können wir gerne gleich noch machen. Und womit hängt das zusammen? Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die CDU eine sehr vielfältige Partei ist, mit unterschiedlichen Flügeln und Strömungen. Mhm. Und der Flügel innerhalb der CDU setzt sich dann auch parteiintern immer stärker durch, der dem Koalitionspartner nahe ist. Also wenn die mit der SPD koalieren, ja, dann genau, ist es klar. Nicht der Wirtschaftsrat, klar. Sondern die Sozialausschüsse und so weiter. Und meine Befürchtung nun ist, wenn die CDU regiert mit SPD oder Grünen, dann bekommen wir eine Politik, wie wir sie hatten bei der Großen Koalition unter Frau Merkel und letztlich auch wie jetzt in der Ampel. Mhm. Also nicht die Veränderung, von der ich glaube, dass wir sie brauchen. Und jetzt habe ich gerade im Atlantik eine Veranstaltung gehabt und da sagte eine Teilnehmerin auf dem Podium was Interessantes, die sagte, sie fürchtet die übernächste Bundestagswahl.
Sagen einige, ja.
Ja, denn wenn jetzt wieder mehr vom selben kommt, also wie GroKo, wie Ampel und dann Schwarz-Grün oder wieder GroKo, was wählen Leute, die sagen, die Zustände im Land werden nicht gelöst, sondern nur verwaltet, der Status quo wird mal ein bisschen nach links und rechts gedreht, was sagen die dann? Und deshalb ist aus meiner Sicht, oder wäre die beste Regierungsoption, eine schwarz-gelbe Mehrheit. Also ich will jetzt nicht die CDU irgendwie stalken und so. Die wollen das aus machtpolitischen Gründen nicht selber sagen. Zumindest noch nicht. Aber ich glaube, eine schwarz-gelbe Mehrheit wäre das Beste in der Sache für das, was wir jetzt brauchen. Und wenn die CDU den Mut hätte, das auch zu sagen, sehe ich die Chance, dass man auch viele gemäßigte Wählerinnen und Wähler der AfD zurückgewinnen kann.
Kann ja noch kommen. Dass die CDU das sagt oder glauben Sie nicht?
Das weiß ich nicht. Die CDU will sich gegenwärtig ja alles offen halten und Hauptsache erstmal den Kanzler stellen.
Umgekehrt besteht natürlich diese Gefahr, dass es ein Wahlkampf wird. Ich habe nochmal geguckt, was sind die Themen, die Leute interessieren. Da kommt Wirtschaft auch, aber es kommt natürlich vor allem der Krieg. Ich glaube, 45% der Leute sagen, das wichtigste Thema ist der Ukraine-Krieg. Jetzt kommt Syrien noch dazu. Und da sieht man ja, dass Olaf Scholz das ganz geschickt versucht zu sagen, wenn ihr mich wählt, dann gibt es keinen, also überspitzt gesagt, dann gibt es keinen Dritten Weltkrieg. Aber um Gottes Willen, was passiert, wenn ihr Friedrich Merz wählt? Und dann kann es natürlich passieren, dass es darauf rausläuft, er oder er, und alle anderen Parteien so ein bisschen in den Hintergrund geraten. So ein bisschen, wie es in Brandenburg war.
Ja, aber wir sind ja weit weg von einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Und in Brandenburg war es so, dass alle den Amtsinhaber Woidke gewählt haben, damit die AfD nicht stärkste Kraft wird. Also insofern, das ist mit Brandenburg aus meiner Sicht nicht vergleichbar. Und wie ich sagte, es kommt ja auf die Konstellation nach der Wahl an. Man sollte sich jetzt auch nicht täuschen lassen. Ich finde es problematisch, dass mit dieser Angst vor dem Atomkrieg gearbeitet wird. Tatsächlich ist es so, dass Putin seine Kriegsziele nicht erreichen darf, weil wenn er seine Kriegsziele erreichte, konjunktiv, dann wäre das eine Gefahr für uns. Das heißt, für unsere Sicherheit und für die Abschreckung einer Bedrohung Europas und Deutschlands müssen wir die Ukraine unterstützen. Es ist genau andersrum als dieser Erzählstrang, der da links der Mitte bemüht wird. Und man muss ja nur mal nach Prag oder nach Warschau gehen und fragen, wie die Putin sehen. Die haben Angst vor Putin. Und die fürchten sich davor, dass Deutschland irgendwann vielleicht die Ukraine fallen lässt, weil sie dann denken, auch sie würden, wenn sie mal von Putin bedroht oder erpresst werden, von uns fallen gelassen. Also es ist eine ganz sensible Situation.
Ich finde es interessant, dass Sie sagen, ich möchte eigentlich gerne wieder in die Regierung. Alle sagen, hey, wieso interessant? Weil man muss sagen, es hat der FDP eigentlich in der Vergangenheit nie gut getan. Sie sind in die Regierung gegangen und sind rausgekommen und waren eigentlich immer diejenigen, die am meisten unter dieser Regierung gelitten haben. Einmal aus dem Bundestag rausgeflogen, was ja jetzt theoretisch auch passieren
das
kann.
Das ist ja nur eine jüngere Geschichte. Ja. Es gibt ja auch Landesregierungen, wo die FDP beteiligt ist und wo wir,
ich rede über den Bund jetzt,
wieder gewählt worden sind. In der jüngeren Geschichte, naja, also Jamaika hat 2017 dort zu sagen, nein, das wurde ja damals interpretiert, wie das ist ja unmöglich. Das hat uns gar nicht geschadet, sondern da haben wir bei der nächsten Wahl besser abgeschnitten, weil damals wie 2009 war die spezifische Situation ja eine Regierung geführt von Frau Merkel. Großen Respekt vor der Lebensleistung, aber Frau Merkel ist eins nicht eine große Veränderung, sondern die wollte im Grunde das Land beruhigen und hat leider Entscheidungen getroffen in der Energiepolitik und in der Einwanderungspolitik, die das Land nicht beruhigt haben, obwohl sie das wollte, sondern im Gegenteil zu dieser enormen, mich bestürzenden Polarisierung beigetragen haben. Und die beiden Regierungsbeteiligungen waren, oder 2009 bis 2013, das war für die FDP seinerzeit nicht gut. Und 2017 Nein zu sagen, das war kein Schaden. Und jetzt Ampel wird sich zeigen. Ich glaube, dass schon viele sehen, dass die FDP ihren Beitrag in der Regierung geleistet hat, auch leisten musste, weil es ja keine Alternative gab. Jamaika unter Armin Laschet wollte die Union selbst nicht. CSU ist ihm da nach der Wahl von der Fahne gegangen. Und wir haben jetzt jedenfalls dafür gesorgt, dass die Blockade, die es in unserem Land gab, dass die aufgelöst worden ist. Und deshalb bin ich zuversichtlich und tatendurstig.
Wie groß ist Ihre Sorge, dass sich das, was schon einmal passiert ist, nämlich dass die FDP aus dem Bundestag fliegen könnte, sich das nochmal wiederholen könnte?
Die Sorge habe ich nicht. Ich bin überzeugt, dass die FDP 2013 auch in den Bundestag wieder eingezogen wäre, wenn sie geschlossen gewesen wäre. Vielleicht auch mit Guido Westerwelle als Spitzenkandidaten. Aber die FDP hat damals ja mit sich selbst gestritten. Die FDP wusste 2013 nicht, für welche Inhalte steht sie, und sie war auch kein Team. Und beides ist jetzt anders.
Wie machen Sie das eigentlich? Das ist ja wirklich, man sagt ja immer, um Gottes Willen, der Lindner kann machen, was er möchte. Die Partei steht hinter ihm. Man könnte ja auch sagen, boah, der schafft es, dass diese Partei immer unglaublich geschlossen wirkt. Ne?
Und deshalb ist es ja auch genau andersrum. Nicht ich mache das, was ich will, sondern mein Führungsstil basiert darauf, anderen Vertrauen zu geben, dass andere auch eigenverantwortlich sich entwickeln und ihre Vorhaben vorantreiben. Und ich versuche, meine Partei zusammenzuführen und auf das zu konzentrieren, auf das, was sie sich einigen kann. Ich glaube, niemand würde bestreiten, dass während der Zeit meines Vorsitzes die früher vorhandenen Flügel, Bürgerrechtsliberale, Wirtschaftsliberale, dass es die heute so nicht mehr gibt, weil die gemeinsam für den unteilbaren Wert unserer Freiheit eintreten. Und das ist der Grund, warum die Partei geschlossen ist, weil sie mit sich im Reinen ist, was sie in der Sache will und jeder sich entwickeln kann. Es ist also das Gegenteil etwa von einer autoritären Führung. Es ist ein liberaler Führungsstil, der Menschen ermächtigen will, ihre eigenen Ideen, Ziele, Träume zu verwirklichen.
Das finde ich immer interessant. Das ist ja eigentlich eine Dinge, wo man sagen müsste, da müssen doch mehr als 5 bis 10% der Leute hinterstehen. Warum ist die Zahl der Menschen, die diesem die diesem Jahr Gedankengut, Gedanken ist ein schwieriges Wort immer, aber den Gedanken und den Ideen, die hinter dem Liberalismus stehen, die ja eigentlich total, also wo man sagen müsste, das müssen doch mindestens die Hälfte der Menschen unterschreiben können. Warum tun das so wenige?
Mir sagte eben gerade beim Rausgehen in dieser Veranstaltung in Atlantik ein anderer Besucher, war übrigens eine tolle Veranstaltung, irgendwie 350 Leute und so, Wirtschaftswende, viel Zustimmung. Da sagte einer im Rausgehen, ach wissen Sie, Herr Lindner, Sie haben es ja schwer. Da meinte ich, warum habe ich es denn schwer? Und dann sagte er, ja, wissen Sie, in Deutschland, da denken die Leute eigentlich immer an den Staat. Und Sie mit ihrer Botschaft, Eigenverantwortung und Freiheit und so. Sie haben es ja so schwer. Und dann habe ich ihm geantwortet, dass sein Wort, die Deutschen, er sagte, die Deutschen, so war das, die Deutschen denken ja immer an den Staat und sie mit ihrer Eigenverantwortung. Und da habe ich ihm gesagt, ja, die Deutschen glaube ich nicht. Ja, Deutschland ist eine Gesellschaft, die sehr stark staatsorientiert ist, immer schon gewesen ist, ist eine Gesellschaft, die sehr stark im Kollektiv denkt.
Aber das ist ein
Moment, sehr stark im Kollektiv denkt. Und die FDP als eine Partei, die vom einzelnen Menschen her denkt, nicht vom Kollektiv, nicht von der Gruppe, die vom Privaten her denkt und den Staat gewissermaßen als Partner dazu bittet, wenn man ihn braucht, aber auch wieder wegschickt, wenn er stört. Da sind wir ein Boutique-Angebot für Leute mit einem besonderen Urteilsvermögen und einem ganz eigenen Lebensgefühl, ist jedenfalls nicht eine mehrheitliche Auffassung.
Aber ist das nicht unser Kernproblem? Unser Kernproblem ist kein politisches, sondern ein gesellschaftliches, dass diese Gesellschaft nicht von sich aus das Richtige tut, weil sie es richtig findet, sondern sie tut immer dann das, wo es eine Prämie gibt, wo der Staat das irgendwie fördert und so. Wo man sagen müsste, eine normale Gesellschaft müsste doch sagen, okay, wenn ich drüber nachdenke, das und das ist sinnvoll, also tue ich das, egal, ob ich jetzt davon vom Staat unterstützt werde. Das ist praktisch, das ist uns so anerzogen worden oder sind wir so?
Es ist eine Mentalitätsgeschichte in Deutschland, die sehr weit zurückreicht und wo das über unterschiedliche Phasen der deutschen Gesellschaftsgeschichte und auch in den unterschiedlichen staatlichen Entwicklungen sich so ausgeprägt hat. Eine Mentalität einer Gesellschaft entsteht ja nicht von jetzt auf gleich, sondern über Generationen. Für mich war das so augenfällig während der Corona-Pandemie. Die FDP hat seinerzeit ja gesagt, es ist eine gefährliche Erkrankung, darf man nicht leichtfertig abtun. Aber die Maßnahmen müssen verhältnismäßig bleiben. Also nicht einfach Schule schließen, weil Schulschließung hat auch soziale Folgen. Das muss man berücksichtigen, nicht einfach Betriebe schließen, Ausgangssperren und so weiter. Und was ist da passiert? Also bitte nicht persönlich nehmen, Herr Haider, aber in den Medien wurde die FDP für diese Position der Verhältnismäßigkeit, dass der Staat sich rechtfertigen muss und nicht die Bürger erklären müssen, dass sie gut mit der Freiheit umgehen, verantwortlich mit der Freiheit umgehen. Das wurde in eine Nähe zum Rechtspopulismus gerückt seinerzeit, in der ganzen Breite der veröffentlichten Meinung. Und das hat für mich so gezeigt, oh, das ist die Mentalität in Deutschland. Heute, das ist alles natürlich anders, da sagt sogar Herr Lauterbach, man hat manches übertrieben damals, aber in der historischen Situation warst du als die abweichende liberale Stimme in der Defensive.
Letzte Frage, als Politiker träumt man immer davon, dass man auf dem Cover
des Letzte Frage.
Ja, oder nicht, dass man auf dem Cover des Spiegels ist.
Ich habe andere Träume.
hilft sowas eigentlich auch? Also hilft es sowas auch, weil es auch die Reihen schließt? Also so ein Cover, wo dann steht der Täuscher, wo dann auf dir 4-5 Seiten nochmal die ganze Geschichte nacherzählt wird?
Nee, das würde
hilft
ich nicht,
gar nicht?
Nein, ich würde nicht sagen, dass die Geschichte nacherzählt worden ist, sondern es ist eine Geschichte erzählt worden. Okay.
Aber hilft es auch? Weil sozusagen die...
Ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger ab einem gewissen Zeitpunkt... sich die Frage stellen, ob die Verhältnismäßigkeit stimmt und ob es eigentlich sein kann, dass etwas nur negativ ist oder ob da nicht vielleicht es auch eine andere Seite der Geschichte gibt, ob man die Geschichte nicht vielleicht auch ganz anders erzählen könnte, weil die Bürgerinnen und Bürger sind sehr kluge Leute, die kriegen das schon mit.
Es wäre, glaube ich, tatsächlich, man kann die Geschichte, wenn ich glaube, es hängt viel mit den Begrifflichkeiten zusammen. D-Day und offene Feldschlacht, ich weiß, jetzt sagen Sie gleich wieder, Angela Merkel hat auch in ihrer Biografie von offener Feldschlacht gesprochen und die Bazooka bei Olaf Scholz, aber in diesem, ich glaube, es hängt mit dann zusammen, dass in diese Kriegssprache dann eine ist, die ich zum Beispiel auch für einfach, das Prinzip versteht man schon, dass man vorbereitet sein will, aber das vielleicht dann unangemessen war an der Stelle.
Dazu ist ja alles gesagt.
Dazu ist alles gesagt worden, genau.
Das Papier hat keine Bedeutung gehabt, eine Vorbereitung der Parteizentrale, die ich jetzt in der Form gewiss nicht gebraucht und genutzt hätte, wenn der Fall eingetreten wäre, der ja nicht eingetreten ist.
Ich habe in der Vorbereitung in Interviews irgendwo gelesen, Sie verbessern mich, wenn das Quatsch ist, dass Sie schon sagen, Ihr Leben ist zwar, Sie machen mit großer Leidenschaft Politik, aber Ihr Leben ist nicht die Politik. Und es klang so danach, dass man, das macht ja jeder, der fragt sich jeder, dass es irgendwann einen Plan B gibt. Nun sind Sie noch extrem jung, werden nächstes Jahr zum ersten Mal Vater, also so, das ist ja auch so. Aber wie plant man so ein Leben eigentlich in der Politik oder kann man das nicht planen? Ist es so ein bisschen so wie so ein Bundesliga-Trainer?
Es ist kein Beruf, der jetzt laufbahnmäßig geplant wäre. Davon hängt er ja von zu vielen äußeren Ereignissen ab. Und man darf ihn auch nicht wie einen Beruf oder gar eine Beamtenlaufbahn begreifen. Das ist alles auf Zeit.
Ist ein aber schon lange Zeit, ne? 2025 sind Sie jetzt 12 Jahre Parteivorsitzender.
Das stimmt, ja.
Wer war, Genscher, wie lange war der?
Genscher war 10,5 Jahre.
Sind Sie schon der längste amtierende FDP?
Ja. Mit einem gewissen Abstand schon.
Krass. Mhm.
Und das ist aber für sich genommen jetzt nicht mein Ehrgeiz. Denn, wenn ich das mal so sagen darf, natürlich werde ich irgendwann den Parteivorsitz abgeben. Das ist ja auch Teil meiner Führungsverantwortung. Ich würde jetzt sagen, das ist eher jetzt in der ferneren Zukunft und nicht nächste Woche oder nächstes Jahr. Im nächsten Jahr wird ja auch nochmal neu gewählt. Mhm. Aber irgendwann wird es dazu kommen. Mhm. Und dann will ich aber trotzdem ja weiter Politiker sein. Mhm. Und das wird dann auch eine neue Phase meiner politischen Arbeit, weil jetzt als Parteivorsitzender repräsentieren Sie die Partei und bekommen natürlich auch alles ab, stellvertretend für die Partei. Sie sind für alles verantwortlich. Zwar jetzt nicht im Einzelnen, man kann nicht alles wissen und entscheiden, aber so für die Gesamtgeschichte ist man der Verantwortliche. Gleichzeitig müssen Sie den Laden auch zusammenhalten. Das heißt, bei bestimmten Themen muss man sagen, okay, individuell wäre meine Abwägung jetzt eine etwas andere, aber die Meinung meiner Partei ist folgende. Und irgendwann kommt dann ein Punkt, da ziehen andere den Karren und dann kann ich auch viel freier nochmal agieren bei Debatten, wo ich jetzt sagen würde.
Dann wären Sie der Wolfgang Kubicki sozusagen. Das ist dann die Ablösung, so ein bisschen. Der kann ja sehr frei agieren, weil der auch noch nie irgendwie, weil er nie Verantwortung.
Jedenfalls, das ist genau das, was ich meine. Der kann anders agieren, als ich das als Parteivorsitzender kann oder gar als Minister. Wenn du als Minister, und mein SPD und Grüne haben sich ja schon tagtäglich durch mich provoziert gefühlt, aber wenn ich da jeden Tag das gesagt hätte, was ich zu 100% denke, dann hätten wir nicht jeden dritten Tag, sondern jeden Tag Riesenkoalitionskrach gehabt. Und als Parteivorsitzender ist es ähnlich. Da würde ich, wenn ich jetzt immer sagen würde, das müssen wir machen, dann würde plötzlich ein großer Teil der Partei sagen, was macht denn jetzt da der Vorsitzende? Mhm. Das muss immer Rücksichten nehmen. Politisch-demokratische Führung bedeutet ja nicht, anderen den Willen aufzuzwingen, sondern für eine Position zu werben. Und dann sieht man im demokratischen Prozess, was rauskommt und diese Position dann vertreten. Mhm. Also eine Wechselwirkung zwischen individuellem Einfluss und Überzeugungskraft und dem, wo du merkst, das ist das, was die Wähler, die Bürger, die Mitglieder und so weiter wollen. Also so eine Wechselwirkung aus eigenem Willen, Vorstellung, Überzeugung und demokratischer Rückkopplung. Das macht das Faszinierende aus. Aber wenn man das ein Stück freier gestalten kann, wenn man nicht Parteivorsitzender ist, wird das auch spannend sein. Ich habe es jetzt, glaube ich, so ausführlich geschildert, dass Sie feststellen, dass ich nicht beabsichtige, kurzfristig umzusatteln.
Hat der Spiegel eigentlich recht? Ich finde, an einem Punkt hat er doch recht. Ist es nicht auch ein Kompliment, dass man ihn da so ein bisschen so eine Art, wir haben so Sprengkraft attestiert? Also der Christian Lindner hat Spaß daran, Dinge in die Luft zu sprengen. Also im übertragenen Sinne. Wir reden dann von der, Sie haben es vorhin erzählt, in NRW war es so, es war bei Jamaika so, es ist jetzt in der Ampel so. Ganz falsch ist diese Einschätzung nicht, ne? Also
ja,
Sie sind schon disruptiv.
Ich würde es aber etwas anders selbst beschreiben. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass ich mehrfach in meiner politischen Laufbahn auf Karriere, Dienstwagen, Ämter oder Pensionsrechte verzichtet habe, weil ich der Meinung war, etwas geht politisch so nicht.
Und das Interessante ist, es hat ihn aber nicht geschadet. Also
aber es hat
bis,
mir,
bis hier. Bisher hat es ihn
es
nicht geschadet.
Es hat mir aber auch nie jemand gedankt, zu sagen, ach Mensch, der Lindner verzichtet auf seinen Dienstwagen als Generalsekretär. Gegenteil, gab es damals Kritik. Ach, guck mal da, der Lindner verzichtet darauf, 2017 Finanzminister zu werden. Gab es im ersten Moment auch.
Und trotzdem sind sie es geworden. Also das sind wir am
jetzt,
Anfang
jetzt
wieder.
Jetzt habe ich auch auf ein hohes Staatsamt verzichtet. Ja, wirst du nach Hause geschickt, ohne Pension, also kein Schaden für die Bürgerinnen und Bürger. Manche denken, ich bekäme jetzt irgendwie so eine große Pension. Nein, ohne. Aber da sagt keiner Danke. Will ich auch nicht Danke für hören. Weil das ist ja meine Entscheidung. Und die treffe ich im Bewusstsein dafür, dass es meistens Dresche gibt. Meistens.
Wahrscheinlich ist das irgendwie in der Politik auch gar nicht.
Ja.
Ist es so, ne?
Ist so. Und damit muss man umgehen. Und ich habe es ja oft dann immer trotzdem gemacht, obwohl ich wusste, das wird jetzt ein schwerer Gang.
Lieber Lindner, ich hoffe, das war heute kein schwerer Gang. Ich freue mich, wenn Sie wiederkommen. Nächste Woche in diesem Podcast zu Gast, Konstantin Schreiber. Und dann, nach der ganz kurzen Winterpause, der Vizekanzler, Robert Habeck. Und dann hoffen wir, dass er mal auch der Kanzler nochmal kommt, solange er noch Kanzler ist.
Na, dann aber mal schnell.
Vielen Dank.
Gerne. Kommt Friedrich Merz auch?
Vielleicht.
Ja, aber
hoffentlich.
Ja, würde ich auch sagen, nicht
hoffentlich.
Einseitig.
Hoffentlich.
Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.